Die Ursachen von Konsistenz liegen in der Person, postuliert der Personismus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds.
Persönlichkeitspsychologie.
Das heißt, dass es diesen Podcast noch gibt, das liegt an mir, Fragezeichen. Ich würde eher sagen, vielen Dank an euch, dass ihr seit Folge 1 im Prinzip das Ganze unterstützt und mich dann auch motiviert, weiterzumachen. Also mit dieser Überleitung des Todes habe ich schon teilweise das angeschnitten, was der Personismus so aussagt. Es geht um Modelle für Eigenschaftstheorien und um Verhaltensvorhersagen durch Eigenschaften. Wir wollen also Verhalten vorhersagen, was ja ein Ziel der Psychologie ist, und das durch Eigenschaften tun. Personismus ist da ein Punkt für. Was kann man zum Personismus allgemein sagen? Persönliche und situative Merkmale wirken auf das Verhalten. Eigenschaften seien stabil und transsituativ konsistent, und letztlich beschäftigt sich die psychologische Diagnostik mit der Untersuchung von Einzelfällen. Wir werden uns dann auch noch näher mit dem Begriff der Diagnostik beschäftigen. Ermöglicht dann letzten Endes eben die Vorhersage von Verhalten. Zum funktionellen Modell, da wird eine Eigenschaft P beschrieben von einer Person I, und diese Eigenschaft bestimmt in einer Situation das Verhalten. Man spricht von einer absoluten Kontingenz, wenn es keine Einflüsse durch eine Situation gibt. Wenn man sich das jetzt so ein bisschen überlegt, kann man sich vorstellen, dass das recht selten der Fall ist. Es gibt immer irgendwelche Einflüsse durch Situationen. Das aber ist die absolute Kontingenz. Die relative Kontingenz im Gegensatz dazu bedeutet, wenn es eben Einflüsse durch die Situationen gibt, und widerspricht damit der absoluten Kontingenz. Ja, da gibt es ein Modell der relativen Konsistenz. Das muss man also auseinanderhalten. Kontingenz und Konsistenz. Jetzt also Konsistenz. Modell der relativen Konsistenz bedeutet, Personen und Situation S bestimmen das Verhalten additiv. Das entspricht dann dem klassischen Eigenschaftsmodell der Persönlichkeit. Die Konsistenz, das ist die Korrelation aus zwei Situationen über die Person. R, der Korrelationskoeffizient, entspricht also in diesem Fall 1,0. Die relative Konsistenz ist stabil, besonders im Leistungs- und Persönlichkeitsbereich. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass es eine sogenannte niedrige transsituationale Konsistenz gibt. Das heißt, die Vorhersage von künftigem Verhalten in gleichen Situationen ist möglich, aber nicht die Vorhersage von Verhalten in unterschiedlichen Situationen. Und das ist natürlich was, was wir auch machen wollen als Psychologen, dass wir unterschiedliche Situationen vorhersagen und jetzt nicht immer nur dieselbe. Zu den Befunden. Es gibt eine zeitliche Stabilität und eine hohe transsituationale Konsistenz. Das wurde auch bestätigt. Also eine zeitliche Stabilität gibt es im Leistungs- und Persönlichkeitsbereich. Das Selbstkonzept ist zum Beispiel hoch. Schwierigkeiten gibt es bei der Vorhersage von transsituationaler Konsistenz. Die ist nämlich gering, steigt aber mit zunehmender Ähnlichkeit der Situation. Ja, was muss denn gegeben sein für eine hohe transsituationale Konsistenz? Die Situationen müssen zum Beispiel einen ähnlichen motivationalen Anreiz liefern. Sie müssen mehrere Verhaltensoptionen erlauben, für eine Person bedeutsam sein, und es muss reliabel gemessen werden können. Dann ist eine hohe transsituationale Konsistenz möglich. Ja, es gibt auch noch Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Verhalten aus Testergebnissen. Zum Beispiel ist die Reliabilität von Verhaltensweisen niedriger als die Reliabilität von Testergebnissen. Das senkt dann gleichzeitig die Validität von Verhalten, mit dem das, ja, mit dem, oder das mit dem Test gemessen wird. Und man kann sich dann auch noch streiten über dieses R, denn zum Beispiel ein R von, oder R ist gleich Punkt 3,0, ist hoch genug, um in anderen soziopsychologischen oder Gruppenvergleichen als Theoriebestätigung gewertet zu werden. In anderen Disziplinen ist es dann vielleicht wieder anders. Also da kann man so ein bisschen drum streiten und ein bisschen interpretieren, ob das jetzt ein R von Punkt 3,0 aussagekräftig ist oder nicht. Anderes Thema, es geht um die Bedeutsamkeit eines Effekts. In dem Zusammenhang gibt es ein sogenanntes binäres Effektstärkendisplay, BESD, von Rosenau und Rosenthal. Was bedeutet das? Da wird ein Wert in einem Persönlichkeitstest auf ein dichotomes Kriterium übertragen. Zum Beispiel, wenn die Gewissenhaft hoch ist oder niedrig ist, Einkommen hoch ist oder niedrig ist, also es gibt eben immer nur zwei Ausprägungen, deshalb Dichotom. Und die Korrelation gibt die relative Häufigkeit an, mit der die Person mit hoher oder eben niedriger Gewissenhaftigkeit ein hohes Einkommen hat. Man verknüpft also beides da miteinander, und durch diesen Trick, quasi durch dieses binäre Effektstärkendisplay, können dann Personen richtiger eingeschätzt werden. Ja, jetzt kann man sich natürlich auch noch fragen, was ist denn der Unterschied zwischen solchen Fähigkeitstests und Persönlichkeitstests, beziehungsweise ja zwischen dem Fähigkeitsbereich und dem Persönlichkeitsbereich? Man kann das so ein bisschen unterscheiden in puncto Instruktionen, Aufgaben, Antworten, Einstellungen, Motivation und Ziele. Wenn man sich die Instruktionen anschaut, ist es beim Fähigkeitsbereich so, dass man eben den Probanden sagt, hey, gebt euer Bestes. Beim Persönlichkeitsbereich sagt man eher, naja, seid bitte aufrichtig, wenn ihr diesen Test beantwortet. Die Aufgaben sind beim Fähigkeitsbereich eindeutig, beim Persönlichkeitsbereich können sie halt auch mehrdeutig sein. Die Antworten sind beim Fähigkeitsbereich richtig und falsch, im logisch eindeutigen Sinne. Beim Persönlichkeitsbereich gibt es natürlich keine, ja, keine Definition von richtig oder falsch, da gibt es einfach nur subjektive Stimmigkeit. Zur Einstellung, da weiß man beim Fähigkeitsbereich, was von einem erwartet wird. Beim Persönlichkeitsbereich ist das nicht unbedingt der Fall. Die Motivation ist beim Fähigkeitsbereich hoch normalerweise. Beim Persönlichkeitsbereich gibt es da große Unterschiede je nach Untersuchungsbereich und je nach Probandensituation. Und zu den Zielen. Beim Fähigkeitsbereich wird maximale Leistung verlangt. Beim Persönlichkeitsbereich geht es eher um den typischen, ja, Verhaltensgrad, sage ich mal, um das typische Verhalten einer Person. Also da kann man auch Unterschiede natürlich anführen zwischen Fähigkeit und Persönlichkeit, sollte man vielleicht auch im Auge behalten. Ja, das so ein bisschen zum Personismus und zu Fähigkeits- und Persönlichkeitstests. Jetzt kann man weitermachen mit dem Situationismus, der nämlich postuliert, dass die Ursachen für Konsistenz außerhalb der Person liegen. Also äußere situative Faktoren beeinflussen das Verhalten, zum Beispiel eben Regeln oder Konventionen. Michel ist da wieder zu nennen als Pionier des Ganzen, der eben gesagt hat, das Verhalten ist situationsspezifisch und Verhaltensunterschiede gibt es aufgrund von unterschiedlichen Lernbedingungen und auch aufgrund von Verstärkerplänen. Ist also eine durchaus behavioristische Position. Die Kernaussagen des zugrunde liegenden Modells: Situation prägt eben Erleben und Verhalten und interindividuelle Unterschiede können vernachlässigt werden. Also die Situationsverhaltungsverknüpfungen sind interindividuell gleich. Heißt, Personen verhalten sich in gleichen Situationen ähnlich, unabhängig von der Persönlichkeit. Dieses Modell gilt allerdings als persönlichkeitspsychologisch entleert, gibt da also niedrige Persönlichkeitskoeffizienten. Ja, Befunde. Man hat gesehen, dass Fremdeinschätzer das Verhalten auf interne Faktoren attribuieren, die Beurteilten selbst das Verhalten aber auf externe Faktoren attribuieren. Das nennt man Actor-Observer-Bias. Ganz klar, ja, wenn ich vielleicht ein schlechtes Darts-Match abliefere, dann sage ich, naja gut, okay, das Fenster war auf, der Wind ist dran schuld. Jemand, der vielleicht mir von außen zuschaut, sagt, na gut, der hat einen schlechten Tag. Actor-Observer-Bias, mitten aus dem Leben im Übrigen. Habe heute nicht viel getroffen. Die Dartscheibe habe ich getroffen. Das auf jeden Fall. Dieses Situationsmodell konnte empirisch nicht belegt werden. Die Gründe, dass die Persönlichkeit als eine fiktive Konstruktion natürlich im Auge des Betrachters liegt. Da gibt es also eine geringe Beobachterübereinstimmung. Die Wahrnehmung von Persönlichkeitseigenschaften unterliegt eben Verzerrungen und Fehlern. Und die Interaktion zwischen Personen und Situation klärt am meisten Varianz auf. Deshalb aus diesem Grund auch vielleicht nicht schlecht, sich den Interaktionismus anzuschauen, der eben sagt, das Verhalten ist nicht unabhängig von der Person beschreibbar. Situationen sind eine Funktion der Person und das Verhalten der Person ist eine Funktion der Situation. Zum Modell: Im Interaktionismusmodell unterscheiden sich die Personen in der Ausprägung oder Häufigkeit eines Verhaltens in verschiedenen Situationen. Eben davon auch abgegrenzt dann das Personismusmodell der relativen Konsistenz. Ja, es hat eine interindividuelle Perspektive und die Einflussfaktoren auf Erleben und Verhalten, das sind eben Person, Situation und letztlich die Interaktion zwischen Person und Situation. Die Verhaltensunterschiede werden durch die Varianzanteile beschrieben, also Person, Situation bzw. Interaktion P mal S. Ungeklärt ist hingegen, was in der Person interagiert, wie und womit in der Umwelt. Das wird dann durch den Dispositionismus unter anderem erklärt. Zu den Befunden: Es gibt Grenzen dieses Personismus- und Interaktionismus-Modells, nämlich präzise Aussagen zu treffen, wann, wo und mit wem eine Person wie umgeht. Zum Beispiel ist man ja zu Arbeitskollegen vielleicht freundlich, mit der Familie hat man vielleicht einen kühlen Umgang, da würde man dann gemittelt sagen, okay, die sind gleich im Verhalten, denn ein Mittelwert vernachlässigt eben die intraindividuelle Variation, die es ja durchaus geben kann. Diese Variation schlägt sich in Person mal Situation mal Interaktion nieder. Zum Dispositionismus. Die Verhaltensvorhersage wird hier getroffen durch intraindividuelle Situationen, Verhaltensverknüpfungen zum Modell. Dispositionen sind Verhaltensbereitschaften, die unter bestimmten Kontextbedingungen ausgelöst werden können und die manifestieren sich in einem bestimmten Verhalten. Da werden dann die Wenn-Dann-Sätze wieder relevant, die beschreiben eben psychologische Dispositionen und fassen eine Kontingenz zwischen Situationsbedingungen und Verhaltensweisen, ermöglichen dann auch eine Verhaltensvorhersagen. Also wenn Person A unter Arbeitskollegen ist, dann bietet diese Person Hilfe an. Wenn sie in der Familie ist, dann versagt sie zum Beispiel diese Unterstützung. Also eine durchaus intraindividuelle Perspektive. Verhaltensvorhersage also durch Situation, Verhaltensverknüpfungen, gegeben sei eine Situation S. Ja, das Interaktionismusmodell ist zur statischen Beschreibung von interindividuellen verschiedenen Situationen, Verhaltensverknüpfungen geeignet, stellt aber keine geeignete Funktionsbeschreibung dar, inwiefern eben ein Verhaltensmerkmal durch die Person-Situation-Paarung bestimmt ist. Das Dispositionismus-Modell erlaubt eine individuelle Funktionsbeschreibung. Damit Persönlichkeitstheorien letzten Endes Situation-Verhaltensverknüpfungen erklären, müssen sie die transsituationale Konsistenz von Erleben und Verhalten berücksichtigen und auch die individuelle Variabilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Situationen erklären. Das unter anderem kann oder möchte können die sogenannte sozialkognitive Persönlichkeitstheorie von wiederum Walter Mischel. Hat folgende Annahmen. Er beschreibt oder hebt quasi hervor die subjektive Bedeutung von Situationen. Das heißt, Menschen interpretieren Situationen eben auf eine charakteristische Art und Weise. Die Interpretationen fungieren als Mediatoren zwischen Situation und Erleben und Verhalten. Das heißt, die Art und Weise, wie ich etwas interpretiere, schafft eben einen Zusammenhang zwischen Situation und Erleben und Verhalten. Eine Person also als Fixwert auf eine Eigenschaftsdimension. Es gibt zwei Konsistenzmaße. Einerseits eine transsituationale Verhaltenstendenz, also eine relative Konsistenz. Und auf der anderen Seite ein Muster an Erlebens- und Verhaltensweisen. Das ist dann eben die Kohärenz und das Verhalten auf der interindividuellen Ebene. Ja, damit verwandt mit dieser sozialkognitiven Persönlichkeitstheorie ist dann auch das kognitiv-affektive Verarbeitungssystem von Mischel als CAPS abgekürzt, also CAPS, Cognitive Affective Processing System, ein Modell zur Messung der Kohärenz. Diese intrapsychologischen Prozesse, also Mediatoren, basieren eben auf diesem CAPS. Das Persönlichkeitssystem wird da abgebildet als mentale Repräsentation, deren Aktivierung zu einem konsistenten Verhalten und Erleben führt. Diese Repräsentationen bestehen aus vernetzten kognitiv-affektiven Einheiten, sogenannten CAU-Units, über das Selbst, über andere Personen, Situationen, Ziele, Erwartungen, Gefühle, Kompetenzen, Erinnerungen, auch selbstregulatorische Pläne. Verhaltensunterschiede bestehen aus Unterschieden in der Verfügbarkeit von diesen CAUs und der spezifischen Zusammenstellung und Stärke der aktivierten CAUs. Also das ein bisschen zum Mischel, wie gesagt, sozial-kognitive Persönlichkeitstheorie und kognitiv-affektives Verarbeitungssystem, Cognitive Affective Processing System. Das geht dann, glaube ich, nicht mehr wahnsinnig weit. Man sollte, glaube ich, einfach wissen, dass es das gibt und dass Mischel das so ein bisschen versucht hat, eben einfach zu berücksichtigen, dass diese Interpretationen der Menschen da durchaus relevant sind. Ansonsten sollte man vielleicht ein bisschen gegenüberstellen können, Personismus, Interaktionismus, Dispositionismus, dass es da eben auch verschiedene Modelle gibt und was sie so einigermaßen aussagen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, als jemand, der die Klausur nicht erstellen wird, aber das ist zumindest meine Einschätzung, so habe ich das für mich ein bisschen wahrgenommen. Geschlechtsunterschiede für mich auch immer so ein müßiges Thema, weil dann ja am Ende dann irgendwie doch rauskommt, dass wir uns ja doch alle wahnsinnig ähnlich sind. Trotzdem ist es halt auch durchaus wichtig. Eben, also mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Gender Similarities Hypothesis, da hat man das eben auch rausgefunden und gleichzeitig herausgefunden, dass Stereotype eben durchaus wichtig sind, weil dadurch halt auch Geschlechterunterschiede zustande kommen und nicht durch den lieben Gott. Da sind wir uns also einfach doch ähnlicher, als man das vielleicht denken könnte. Bisschen Wiederholung in dem Sinne, das kommt im ersten Asendorf oder wie der heißt, in der Pflichtlektüre auch nochmal ein bisschen vor. Man kann eben ein biologisches Geschlecht unterscheiden und dann Gender ist eben die Geschlechtsrolle und kulturelle Verankerung und dann eben die Geschlechtsstereotype, also kognitive Repräsentationen der Geschlechterrollen. Genau, geschlechtstypisch bedeutet, es gibt eben ja einen großen Überlappungsbereich zwischen Männern und Frauen. Geschlechtsspezifisch sind Merkmale nur dann, wenn sich die Verteilungen nicht überlappen. Zum Beispiel, wenn es heißen würde, alle Männer sind größer als Frauen. Das ist bei psychologischen Merkmalen kaum der Fall. Also geschlechtsspezifisch ist fast nichts in der Psychologie. Ja, wenn man sich jetzt die Unterschiede dann doch anschauen möchte und die Entwicklung der Unterschiede, kann man da verschiedene Ebenen wählen: genetische Ebene, hormonelle Ebene, neuronale Ebene und Verhaltensebene. Genetisch, hormonell und neuronal, das wäre das biologische Geschlecht. Verhaltensebene wäre das psychologische Geschlecht. Das genetische Geschlecht wird durch ein einzelnes Gen bestimmt, das sogenannte SRY-Gen, Sex Determining Region Y auf dem Y-Chromosom. Hormonelles Geschlecht, da geht es um quantitative Unterschiede in der Hormonproduktion, um die Differenzierung der Geschlechtsteile in der siebten Schwangerschaftswoche, dann auch um die Androgene beim Mann, also Testosteron, und um die Östrogene bei der Frau. Ein pränatales hormonelles Geschlecht beeinflusst das spätere psychologische Geschlecht und der pränatale Testosteronspiegel gilt als Prädiktor für das männliche Spielverhalten im Kindergartenalter. Zum neuronalen Geschlecht, Hormone oder hormonelle Unterschiede beeinflussen die Gehirnentwicklung, auch noch in der Pubertät, auch in der Schwangerschaft oder in der Menopause. Bisher gab es dazu nur Tierversuche, aber dennoch gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in bestimmten Gehirnstrukturen, zum Beispiel im Hypothalamus. Zum psychologischen Geschlecht, da gibt es Wechselwirkungen mit dem biologischen Geschlecht und auch mit den Geschlechtsstereotypen. Da gibt es also dann Rückwirkungen vom Geschlechtsstereotyp auf das biologische Geschlecht, auch rigide Geschlechtsstereotype, so im Alter von 2 bis 6 Jahren. Und dann eine Geschlechtsflexibilisierung, das heißt flexiblere Geschlechtsstereotype, so im Alter von 6 bis 10 Jahren. Das ist ja auch teilweise M5-Stuff. Geschlechtstypische Einstellungen entwickeln sich unabhängig von Stereotypen. Das heißt, Beeinflussungen, zum Beispiel durch geschlechtsneutrale Erziehung, sind meist erfolglos. Geschlechtsunterschiede sind also primär genetisch bestimmt und werden im Verlauf der Entwicklung durch hormonelle Einflüsse und den Einfluss von Geschlechtsstereotypen auf die Kultur sekundär überformt. Also primär genetisch bestimmt, aber dann eben durch Geschlechtsstereotype und Kultur sekundär überformt. Zur sexuellen Orientierung: heterosexuell, homosexuell, bisexuell gelten als stabile Persönlichkeitspositionen. Die sexuelle Orientierung bezieht sich primär auf die Motivation, sekundär auf sexuelles Verhalten. Bei der Homosexualität gibt es eine starke genetische Komponente. Bereits in der Kindheit gibt es häufiger geschlechtsuntypische Aktivitäten. Zur Größe der Unterschiede, da gibt es unter anderem Cohen's D, also die Effektgröße D, mit der lassen sich ja, Unterschiede beschreiben, beziehungsweise die Größe von Unterschieden beschreiben zwischen zwei Gruppen von Personen in demselben Merkmal. Die Mittelwertsdifferenz ist der Anteil der Standardabweichungen. Da lesen wir dann ja auch öfters von sogenannten Meta-Analysen, die fassen Effektgrößen dann zusammen und indem da aus allen Studien die Effektgrößen berechnet wurden und gemittelt wurden, kann man dann eben diese Meta-Analysen dann auch erschließen. Man hat zum Beispiel bei Matheleistungen herausgefunden, bei Meta-Analysen zu Matheleistungen, dass Männer besser sind in mentaler Rotation, also im räumlichen Vorstellungsvermögen, aber natürlich nicht generell überlegen sind. Wenn man sich Aggressivität anschaut, gibt es ja oft das Stereotyp, dass Männer aggressiver seien als Frauen. Diese Beziehungsaggression wird dabei aber oft nicht berücksichtigt. Männer zeigen mehr körperliche und verbale Aggression, Frauen hingegen eben mehr Beziehungsaggression. Zahlenmäßig gibt es eher gleich viele aggressive Mädchen wie Jungen. Auch Gewalt in Beziehungen kommt etwa gleich häufig vor. Tendenz ist da eher, dass die Geschlechtsunterschiede abnehmen. Also das kann man sich vielleicht merken, wenn es um Meta-Analysen geht und um Aggressivität in dem Kontext. Wie kann man Unterschiede erklären? Unter anderem kann man sich das natürlich durch die Evolution erklären, lerntheoretisch also. Es gibt eine typische Arbeitsteilung durch evolutionär-psychologische Mechanismen. Lerntheoretischer Ansatz, unter anderem die Bekräftigungstheorie, das heißt, man lernt durch Bekräftigung und Nachahmung. Geschlechtstypisches Verhalten wird also belohnt, untypisches Verhalten ignoriert oder bestraft. Diese Bekräftigungstheorie hat drei Hypothesen. Die erste Hypothese ist die differenzielle Erwartung, das heißt, von Jungen und Mädchen wird unterschiedliches Verhalten erwartet. Die zweite Hypothese ist die differenzielle Bekräftigung, das heißt, Eltern verhalten sich unterschiedlich gegenüber Jungen und Mädchen in der Weise, die dem Geschlechtsstereotyp entspricht. Das heißt, es gibt eine stärkere Bestrafung von geschlechtsuntypischem Verhalten und eine stärkere Belohnung von geschlechtstypischem Verhalten. Gibt gute Belege dafür, aber unklar, inwiefern Kinder selbst diese differenzielle Bekräftigung verursachen. Ist ja immer so ein bisschen die Frage nach dem Ursprung und nach der Ursache. Und die dritte Hypothese ist die differenzielle Bekräftigungs Effekte oder sind die differenziellen Bekräftigungseffekte, also der tatsächliche Einfluss auf das Verhalten im Sinne der differenziellen Erwartungen. Das ist also die Bekräftigungstheorie, dann gibt es auch noch die Nachahmungstheorie, unter anderem die differenziellen Beobachtungsgelegenheiten. Das heißt, es gibt, oder das ist eben die These, es gebe mehr gleichgeschlechtliche Modelle als gegengeschlechtliche, das heißt kaum differenzielle Beobachtungsgelegenheiten. Also wenn man so ein bisschen dieses Lernen am Modell sich anschaut, dann gibt es da einfach mehr Gelegenheiten, quasi das Gleichgeschlechtliche nachzuahmen als das Gegengeschlechtliche. Und zweitens die selektive Nachahmung, dass eben gleichgeschlechtliche Modelle dann halt auch nachgeahmt werden, etwa ab dem Schulalter. Da kommt es dann also zur Festigung der Stereotype. Allerdings lassen diese lerntheoretischen Erklärungen viele Fragen offen. Es wird eine spezifische kulturelle Form des geschlechtstypischen Verhaltens erlernt, aber die Geschlechtsunterschiede können durch Lernen allein nicht erklärt werden. Dazu braucht es dann unter anderem auch kulturpsychologische Ansätze. Ja, Geschlechtsunterschiede kommen da eben auch aufgrund der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau zustande. Labor Division ist hier das Stichwort. Es gibt da kulturelle Gemeinsamkeiten aufgrund von körperlichen Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Also Kraft, Schnelligkeit bei Männern, Eingeschränktheit der Frau während der Schwangerschaft, und dann auch kulturelle Unterschiede aufgrund von ökologischen Bedingungen, die kulturell variieren können. Ja, Geschlechtsunterschiede gibt es eben auch aufgrund einer Asymmetrie der Geschlechter im Fortpflanzungserfolg inklusive der Fitness. Das heißt, das Verhalten dient eben laut evolutionspsychologischem Ansatz auch der Maximierung der inklusiven Fitness. Die natürliche Selektion festigt das optimale Verhalten. Auch in Form von genetisch fixierten geschlechtstypischen Verhaltenspräferenzen. Und auch dieser evolutionspsychologische Ansatz hat wieder verschiedene Hypothesen, dass Männer bei der Partnerwahl weniger wählerisch sind, dass Männer die Partnerin nach Jugend und Aussehen sehen, wählen, Frauen dann eher nach den Ressourcen für die Kinder. Die Polygynie, das heißt, dass Männer mehrere Frauen haben, ist quasi mächtiger oder größer oder weiter verbreitet als die Polyandrie, dass also eine Frau mehrere Männer hat. Frauen kümmern sich mehr um Erziehung, Frauen reagieren eher eifersüchtig auch bei Konkurrenz, weil sie Angst um Ressourcen hat. Und all diese Hypothesen wurden auch weitgehend bestätigt. Also auch die Evolution muss man eben wieder mit einbeziehen, wenn es um Geschlechtsunterschiede und um Erklärung derselben geht. Ja, zur Integration der Befunde und zu den Konsequenzen für die Genderforschung. Also Geschlechtsunterschiede auf der hormonellen, neuronalen und Verhaltensebene entstehen, weil Geschlechtsstereotype eben auch durch die Kultur verstärkt werden und auch durch Gene und Ökologie beeinflusst werden. Letztlich sollte die Genderforschung auch biologische Einflüsse mit einbeziehen, was sie momentan nicht tut. In egalitären Gesellschaften sind Geschlechtsunterschiede in Persönlichkeitsunterschieden und Berufsinteressen besonders stark. Ist ein kleines Paradoxon, denn in egalitären Gesellschaften haben Männer und Frauen ja eher gleiche Entwicklungschancen. Da werden also berufliche Entscheidungen nach persönlichen Interessen und nicht nach Bezahlung getroffen. Das ist also unter anderem auch mit dem Gleichstellungsparadox verbunden und assoziiert. Es gibt zum Beispiel in Norwegen massive Anstrengungen, zur Gleichstellung von Mann und Frau in Berufen, beizutragen. Allerdings haben dann norwegische Frauen weniger Interesse an technischen Berufen gezeigt, als das in Entwicklungsländern mit geringerer Gleichstellung der Fall ist. Das heißt, diese politischen Maßnahmen zeigen nur geringe Wirkung, beziehungsweise sogar eine gegenteilige Wirkung. Die Frauenquote wird dann also über die individuelle Wahlfreiheit gestellt. Man kann dann also auch das auf uns übertragen und sagen oder argumentieren, sich zumindest fragen, ob diese Frauenquote wirklich so sinnvoll ist, beziehungsweise ob das dann nicht eher zum Gegenteil führt. Ja, ob das nicht einfach auch ein bisschen einfach geschlechtsstereotypisch und geschlechterbedingt so der Fall ist, dass sich Frauen für den einen Beruf interessieren und Männer für den anderen. Ja, ist sicherlich ein Teil der Wahrheit. Ja, Deshalb ist da eine Frauenquote vielleicht einfach nicht Mittel zum Zweck. Genau, wir widmen uns der Kurseinheit 2 zu. Da geht es um psychologische Diagnostik. Also wieder ein kleiner Themencut. Habe ich ja schon vorhin angekündigt, dass wir uns da ein bisschen um die Diagnostik kümmern. Warum ist psychologische Diagnostik wichtig? Ganz klar, das ist die Methodenlehre und auch eine Querschnittsdisziplin, welche sich durch alle Grundlagenfächer und Anwendungsfächer zieht. Wer ungenaue Daten erhebt, der kann auch nur ungültige Ergebnisse erzielen. Das ist so ein bisschen der Merksatz verbunden mit dem Spruch Garbage in, Garbage out. Also wenn also die Frage in der Klausur kommt, was ist mit Garbage in, Garbage out gemeint, dann kann man sich das merken. Klar, wenn man, sage ich mal, ungenau misst, kann man auch eine ungenaue Scheiße letzten Endes rauskriegen. Was sind die Ziele von psychologischer Diagnostik? Man möchte Leiden vermindern, man möchte auch finanzielle Verluste vermindern. Allerdings ist die Diagnostik nicht nur verlustorientiert, sie orientiert sich auch an Ressourcen und möchte unter anderem Ressourcen und Potenziale von Individuen und Gruppen auch aufdecken. Also da ist auch das Stichwort Positive Psychology Movement. Es geht nicht eben nur darum, Verlust abzuwenden, sondern auch Potenzial aufzudecken. Wir gehen ein bisschen in die Geschichte der psychologischen Diagnostik, ob euch das gefällt oder nicht. Das teilweise hat mich auch ein bisschen an M1 erinnert. Auf den Schreck erstmal einen Schluck aus der Kaffeetasse. Vor 3000 Jahren fängt das Ganze im Prinzip an. Da gab es nämlich erste Leistungstests in China. Das wurde dann später auch von Engländern kopiert. Kant hat dann gesagt, dass die Psychologie niemals eine Wissenschaft sein kann, da psychische Phänomene nicht quantifizierbar sind. Das hat sich dann auch recht lang gehalten, diese Meinung, und allgemeine psychische Gesetzmäßigkeiten wurden dann erst im 19. Jahrhundert so richtig gemessen, unter anderem von Fechner, der dann gesagt hat, die Sinnesempfindung ist eine logarithmische Funktion der Reizstärke R, hat also die Psychologie um psychologische Phänomene mess- und quantifizierbar gemacht, unter anderem dann seelische Größen mittels Reaktionszeitmessungen gemessen. Unter anderem hat er ja auch das Weber-Fechner-Gesetz aufgestellt. Allerdings hat er keine interindividuellen Unterschiede untersucht, wie Galton zum Beispiel. Das war also so ein bisschen, ja, das, ich will nicht sagen schlechte, aber eben das, was ihn dann von den späteren Pionieren unterschieden hat, dass da keine individuellen Faktoren eine Rolle gespielt haben. Genau, dann kam es zu Wilhelm Wundt, 1879, Stichwort erstes psychologisches Labor in Leipzig, war der Begründer der wissenschaftlichen Psychologie, und der angesprochene Galton hat dann 1884 auch die interindividuellen Unterschiede in den kognitiven Fähigkeiten festgehalten und gemessen. Also Intelligenz ist da ja ein Stichwort. Er hat dann auch einen sogenannten Index of Correlation entwickelt, der später dann zum Korrelationskoeffizienten nach Pearson wurde, hat dann eine Intelligenz klassifiziert als erster anhand der Normalverteilung, die auf Gauss zurückgeht, auch postuliert, dass die Intelligenz vererbbar ist. Das ging dann weiter mit Kettle, der dann den ersten Mental Test entwickelt hat zur Prüfung von höheren geistigen Fähigkeiten und dann eben auch gesagt hat, naja, wir brauchen eine Vergleichbarkeit und eine Standardisierung der Testergebnisse. Deshalb, vielleicht lernen wir auch diese ganzen Intelligenzmodelle nach Kettle und so weiter, weil sie eben da durchaus Pioniere waren damals. Whistler 1901 hat dann so ein bisschen entdeckt, dass es nur geringe Interkorrelationen gab und keine Korrelationen mit Außenkriterien. Da hat er also Korrelationsstudien durchgeführt zur Überprüfung der Mental Tests. Das hat dann zum Ende der ersten Periode der Diagnostik geführt. Es gab dann eine zweite Periode der Diagnostik, die unter anderem dann mit Ebbinghaus auch anfing, der ja Studien zur Gedächtnisleistung durchgeführt hat. 1905 kam dann der Name von Binet auf. Da kam dann ja der erste Intelligenztest zustande, um dann auch Sonderschüler zu identifizieren. Er hat dann das Intelligenzalter eingeführt. Also kognitive Leistung ist Alter und Intelligenz, eben Intelligenzalter. Ja, damals war das Problem dann auch, dass es schwierig war, dann Kinder zum Beispiel unterschiedlichen Alters miteinander zu vergleichen. Das hat sich dann so über die Jahre weiterentwickelt. Stern zum Beispiel hat dann gesagt, Intelligenz, der IQ ist eben der Quotient aus Intelligenz, Messung und Lebensalter. Jung hat dann Wortassoziationstests erfunden. 1939 kam dann Wechsler mit einer neuen Berechnungsformel des IQs um die Ecke, mit dem Abweichungsquotient unter anderem, also einem linear transformierten Z-Wert und dann auch der Tatsache, dass die Intelligenz eben das Intelligenzniveau eines jeden Individuums ausdrückt, durch seine Position in der Verteilung einer Referenzgruppe. Da würde das Ganze dann also immer professioneller im Prinzip und auch immer gegenwärtiger, wenn man das mit dem heutigen Intelligenzbegriff eben vergleicht. Genau, also Vergleich des Testwerts mit dem Mittelwert der Altersgruppe. Und genau, dann gab es ja auch diese Wechsler-Skalen, wenn ihr die noch im Kopf habt. Also Wechsler, Adult, Intelligence Scales zum Beispiel und so weiter. Und dann langsam kam es auch zu Beginn der Persönlichkeitsdiagnostik. Das wurde dann erstmal durch Ärzte geprägt, also durch Jean-Martin Charcot, der sich unter anderem anfangs mit Hypnose beschäftigt hat. Auch durch Freud zum Beispiel. Und dann gab es auch Interviews und Fragebögen, um dann auch subjektive Erfahrungen zu erfassen. Gelton wiederum hat den ersten nicht-diagnostischen Fragebogen entwickelt, um dann auch auf internale Prozesse Schluss zu folgern und dann auch über Sprache das Ganze zu erfassen. Woodworth hat ein Personal Data Sheet entdeckt. Das war der erste Persönlichkeitstest in Fragebogenform, um dann Soldaten für den Ersten Weltkrieg zu rekrutieren in den USA. Und letztlich kam es dann auch zum ersten projektiven Verfahren durch Rorschach. Kennt ihr ja sicherlich diese 10 Tintenkleckse und diese Signierungen, also die Anzahl aller Deutungen und Arten der Deutungsinhalte wurden dann statistisch ausgewertet und in Beziehung gesetzt. Ja, dieser Name Projektiv wurde übrigens erst nach Rorschachs Tod hinzugeführt und führte dann auch zu Projektionen. Das ist allerdings ein Konzept, das wissenschaftlich weniger fundiert ist. Genau, also so ein paar Meilensteine sollte man vielleicht wissen. Vor allem auch Meilensteine der Persönlichkeitsdiagnostik, unter anderem dieses Personal Data Sheet, was auf Woodworth 1918 zurückgeht, eben dieser erste Persönlichkeitstest in Fragebogenform, um dann diese Soldaten eben zu rekrutieren. Und der Mental Test durch Kettle, das war eben diese erste Testbatterie. MMPI ist immer wichtig, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, geht auf Hathaway und McKinley zurück. Und natürlich der Rorschach-Test durch Rorschach, was allerdings, wie gesagt, ein umstrittenes projektives Verfahren darstellt. Und ja, wichtige Modelle über die Persönlichkeitsmerkmale, das sind eben die Giant 3, die Big und die Big 5. Ja, wenn man jetzt diese zwei Perioden, die ich eben erwähnt habe, gegenüberstellen möchte, also unter anderem Geltons und Binets Ansätze, Gelton war ja eher dieser Pionier der ersten Periode, Binet der zweiten Periode, also Gelton erste Periode, Binet zweite Periode. Genau, also in der ersten Periode Gelton, Intelligenzunterschiede waren da in dieser ersten Periode eher biologisch und evolutionär begründet. In der zweiten Periode hat man da eher Umwelteinflüsse dann mehr mit einbezogen. Die Testaufgaben, naja, in der ersten Periode waren das eher Laborexperimente, einfache Aufgaben, Einzelaufgaben, die in Tests verwendet wurden. Die Aufgaben hatten eine schwache Beziehung zum messenden Merkmal. In der zweiten Periode wurde das dann praktisch angewandt, die Aufgaben wurden komplexer, die Aufgaben hatten dann auch eine enge Beziehung zum Merkmal und die Tests bestanden aus vielen Einzelaufgaben, also durchaus eine Weiterentwicklung. Zur Messung, da wurde in der ersten Periode eher mit physischen Skalen gearbeitet, also Herz, Zentimeter und so weiter. Und eine Aufgabe hat die allgemeine Intelligenz abgebildet. In der zweiten Periode war es dann eher eine Individualleistung, die mit einer Referenzgruppe verglichen wurde. Und alle Aufgaben fließen zu gleichen Anteilen in die Bewertung der Intelligenz ein. Also da hat man sich an eine mittlere intellektuelle Leistungsfähigkeit dann schon gehalten. Zu den Verfahren in der ersten Periode eher psychometrische Messungen, also Reaktionszeitmessungen und so weiter, Gedächtnistests, wenn wir da an Ebbinghaus denken und auch an Wundt. In der zweiten Periode dann eher sowas wie Problemlösen, Schlussfolgern, moralisches Denken, also schon sehr vergleichbar mit dem heutigen Intelligenzbegriff. Genau, deshalb auch so Begriffe wie Intelligenzalter nach Binet, IQ nach Stern und ein Standardwert, also ein transformierter Z-Wert nach Wechsler dann in der zweiten Periode durchaus wichtig. Da gab es halt solche Begriffe, die es in der ersten Periode noch nicht so wirklich gab. Genau, was ist psychologische Diagnostik, könnten wir uns im weiteren Verlauf fragen. Psychodiagnostik befasst sich explizit mit Menschen und Menschen, die in Institutionen tätig sind und dient der Beantwortung von vorgegebenen Fragestellungen. Man kann dann auch die psychologische Diagnostik von den Tests der medizinischen Diagnostik und Evaluation abgrenzen. Die psychologische Diagnostik verwendet auch andere Methoden als Tests, also zum Beispiel auch Interviews und Beobachtungen. Die medizinische Diagnostik fokussiert sich auf die physiologischen Merkmale. Die Psychodiagnostik fokussiert das Verhalten und Erleben. Aber die klinische Psychologie stellt dann in dem Fall eine Überlappungszone oder einen Überlappungsbereich dar. Die Psychodiagnostik erfasst interindividuelle Unterschiede, aber auch intraindividuelle Merkmale und Veränderungen und auch alle relevanten Bedingungen und ermöglicht Vorhersagen über das künftige Verhalten und Erleben und aber auch über Veränderungen in definierten Situationen. Also, die Psychodiagnostik ist die Methodenlehre der angewandten Psychologie, ist die regelgeleitete Sammlung und Verarbeitung von gezielt erhobenen Informationen mithilfe von speziellen diagnostischen Verfahren, die natürlich empirisch fundiert sein müssen. Es gibt natürlich Fragestellungen, man beschreibt, man klassifiziert, man erklärt, man sagt vorher, man evaluiert Unterschiede von Personen im Hinblick auf psychischen Zuständen, aber auch auf Eigenschaften und deren Veränderungen, auch auf relevante Bedingungen. Man unterscheidet zwischen Merkmalen und Merkmalsträgern, also Individuen, Gruppen, Organisationen und so weiter. Man bereitet Entscheidungen vor, nach wissenschaftlichen Kriterien und natürlich auch nach ethischen Standards. Und es gibt da verschiedene Prozessphasen. Zuerst klärt man eine Fragestellung, dann wählt man die diagnostischen Verfahren, dann wendet man sie an, dann wertet man sie aus, dann interpretiert man sie, man erstellt ein Gutachten und man wählt dann Interventionsmittel unter Umständen. Natürlich müssen diese Methoden dann auch wieder wissenschaftlichen Standards und den Gütekriterien genügen. Zur Intervention, also das sind systematische, therapeutische oder pädagogische Maßnahmen, die auf Veränderungen abzielen. Auch da gibt es fließende Übergänge zwischen der Diagnostik und der Intervention. Und ein diagnostisches Dreieck besteht eben aus den Grundlagenfächern, Anwendungsfächern und den Methoden. Und das wird wiederum beeinflusst durch kulturelle, soziale, wirtschaftliche und technische Rahmenbedingungen. Also das sollte man vielleicht auch mal gehört haben, den Begriff des diagnostischen Dreiecks. Wie gesagt, Grundlagenfächer, Anwendungsfächer und Methoden. Spiegelt sich ja auch wieder in unserem Psychologiestudium mit den Grundlagenfächern, den Anwendungsfächern dann am Ende. Und Methoden sind ja auch immer mit dabei. Genau, zu den Arten, Dimensionen und Zielsetzungen. Man kann da unterscheiden zwischen der Selektionsdiagnostik und der Modifikationsdiagnostik. Die Selektionsdiagnostik wiederum lässt sich unterteilen in Personenselektion und Bedingungsselektion. Also man kann Personen selektieren, also geeignete Personen bestimmen nach bestimmten Anforderungen. Oder man kann eine Bedingungsselektion vornehmen, das heißt, man wählt geeignete Bedingungen für Personen mit bestimmten stabilen Fähigkeiten. Also zum Beispiel Berufswahl oder Berufsberatung. Das basiert auf dem Eigenschaftsmodell, also auf der Annahme, dass Personen auf bestimmten Dimensionen mit einer Referenzstichprobe verglichen werden können. Da geht es dann wieder um sowas wie IQ oder soziale Kompetenz. Die zeitliche Stabilität und die transsituative Konsistenz von Eigenschaften ermöglichen dann in dem Fall eben Vorhersagen. Das ist die Selektionsdiagnostik. Bei der Modifikationsdiagnostik gibt es eine Verhaltensmodifikation und eine Bedingungsmodifikation. Also bei der Verhaltensmodifikation kann man Erlebensweisen und Verhaltensweisen verändern, um ein Problemverhalten zu reduzieren, zum Beispiel Angst. Bei der Bedingungsmodifikation geht es darum, externe Bedingungen zu verändern, um ein Problemverhalten zu reduzieren. Also zum Beispiel Mobbing, das bekämpft werden soll, damit eine Person wieder in die Schule gehen möchte. Das ist also auch ein wichtiger Vergleich, Selektion und Modifikation. Man kann, wie gesagt, Personen oder Selektion von Personen und Selektion von Bedingungen, wie gesagt, Selektion von Personen, Studierende, Auszubildende, Selektion von Bedingungen ist dann eher sowas wie Studienberatung, Berufsberatung und Modifikation von Verhalten, sowas wie Coaching und Training, Modifikation von Bedingungen, Arbeitszeit, Arbeitsplatz, Aufgaben. Verhaltensdiagnostik natürlich auch noch ein Thema. Die Annahme ist da eben, dass das Verhalten erlernt ist, aber variiert eben auch von Situation zu Situation und ist veränderbar. Das ist natürlich die Grundannahme. Ohne das gäbe es keine Verhaltensdiagnostik und Modifikation. Das Ziel ist es, herauszufinden, welche situativen Bedingungen ein Verhalten auslösen und was auch ein Verhalten aufrecht erhält. Zum Beispiel dann die Auslöser von Aggressivität, die herausgefunden werden sollen. Auch da gibt es eine wichtige Einteilung und Untergliederung, nämlich vier Dimensionen und Zielsetzungen der Diagnostik. Und da unterscheidet man die Eigenschaftsdiagnostik von der Verhaltensdiagnostik. Also Status- und Prozessdiagnostik. Das ist bei der Eigenschaftsdiagnostik die Statusdiagnostik. Da wird der Ist-Zustand erfasst. Man möchte Vorhersagen treffen. Klassifikation zum Beispiel nach ICD-10 oder DSMV. Stabile Eigenschaften können das Verhalten erklären. Da sind Vorhersagen aber nur zum Teil möglich. Und da arbeitet man mit Wahrscheinlichkeitsaussagen, also probabilistisch. Zum Beispiel mit einer maximalen Varianzerklärung von 25%. Bei der Verhaltensdiagnostik geht man dazu Prozessdiagnostik über, also die Veränderungen im Zeitverlauf werden erfasst, also vor, während, nach einer Intervention. Da gibt es natürlich Störvariablen und Übungseffekte, die das Ganze ein bisschen erschweren. Normorientierung versus Kriteriumsorientierung. Bei der Eigenschaftsdiagnostik ist das eher normorientiert. Also man vergleicht ja eine Person mit einer Referenzstichprobe. Bei der Verhaltensdiagnostik ist es kriteriumsorientiert. Das heißt, man vergleicht ein vorgegebenes Kriterium, zum Beispiel Rechtschreibfehler vor oder nach einer Intervention. Testen versus Inventarisieren. Bei der Eigenschaftsdiagnostik testet man eben durch Fragebögen und Selbsteinschätzungen die relevanten Erlebens- und Verhaltensweisen. Bei der Verhaltensdiagnostik geht es um Inventarisieren. Also man möchte ein gesamtes Verhalten mit Auslösern und Bedingungen eben erfassen. Und letzten Endes Diagnostik als Messung versus Diagnostik als Information. Bei der Eigenschaftsdiagnostik geht es um das Messen, also objektiv, reliabel und valide. Bei der Verhaltensdiagnostik geht es um die Informationen, also Infos erfassen, die dann auch dabei helfen, geeignete Interventionsmaßnahmen auszuwählen und dann auch die Effektivität von diesen Interventionsmaßnahmen zu bestimmen. Also die Selektionsdiagnostik, um das mal so ein bisschen wieder einzufangen, ist eine normorientierte Statusdiagnostik und die Modifikationsdiagnostik ist eine kriteriumsorientierte Prozessdiagnostik zur Entscheidungs- und Behandlungsoptimierung. Ja, da das sind aber auch wieder fließende Übergänge, wenn man das sich zum Beispiel wieder in der Arbeitspsychologie anschaut. Die Personalauswahl wäre zum Beispiel Statusdiagnostik, die Personalentwicklung wiederum ist ja wiederum Modifikationsdiagnostik. Also da gibt es fließende Übergänge. Ist ziemlich schwer, finde ich, das so auditiv irgendwie festzuhalten. Das kann man sich dann nochmal in einer Tabelle veranschaulichen und verdeutlichen, diese Unterschiede und Dimensionen eben. Aber ist, denke ich, durchaus wichtig, eben Eigenschaftsdiagnostik davon Verhaltensdiagnostik abgrenzen zu können, eben aufgrund dieser verschiedenen Dimensionen, Status- bzw. Prozessdiagnostik, Normorientierung, Kriteriumsorientierung, Testen, Inventarisierung und dann eben Diagnostik als Messung versus Diagnostik als Information. Und wie gesagt, die Selektionsdiagnostik, also das Eigenschaftsmodell eher normorientiert und das Modifikationsdiagnostische, also die Verhaltenstheorie dann eher kriteriumsorientiert. Ja, Anwendungsgebiete und Fragestellungen. Die Diagnostik ist sehr wichtig, macht ca. 27% der Arbeitszeit eines Psychologen aus. Natürlich die klinische Psychologie. Diagnostizierte psychische Störungen. Man ordnet ein durch ICD-10, also eine Klassifikation von Störungen nach der WHO. DSM-4 bzw. 5 ist ein Manual der APA. Ja, auch da gibt es natürlich verschiedene Bereiche: Gesundheitspsychologie, Stress- und Krankheitsbewältigung, pädagogische Psychologie, da geht es um Leistungsstand, Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, die gemessen werden soll. Auch sowas wie Rechenschwäche, Leseschwäche und so weiter. A und O, da ist es natürlich wichtig bei der Berufswahl, bei der Personalauswahl und Potenzialanalyse und in der forensischen Psychologie, wenn es um die Glaubwürdigkeit von Zeugen geht, um Sorgerecht, um Schuldfähigkeit, Rückfallprognosen. Also, das alles sind Anwendungsgebiete der klinischen Psychologie. Ja, ein bisschen Modellannahmen, Eigenschafts- und Verhaltensdiagnostik. Ich weiß nicht, warum das nochmal so ein bisschen aufgedröselt wird. Ich werde es versuchen, ja, kompakt zu halten. Das ist, wie gesagt, ein bisschen wiederholend. Da geht es unter anderem um Traits. Ihr erinnert euch, das sind Eigenschaften, die eben breite, zeitlich stabile Dispositionen sind zu bestimmten Verhaltensweisen, die in verschiedenen Situationen konsistent sind. Hypothetische Konstrukte, die aus beobachtbarem Verhalten geschlossen werden. Und Verhaltensweisen gelten eben als Indikatoren von Eigenschaften, können dann auch Verhalten eben vorhersagen, mit Norm- oder Referenzstichproben verglichen werden. Breite Eigenschaften, also Traits, erklären wenig spezifisches Verhalten. Ihr erinnert euch, States hingegen, also Zustände, sind zeitlich nicht stabil. Diese Forschungsergebnisse haben dann auch das Eigenschaftsmodell gestützt. Es gibt also Korrelationen zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Verhaltensberichten. Ja, zum Beispiel eben auch eine Korrelation zwischen Intelligenz und dem akademischen Erfolg. Deshalb machen wir den ganzen Scheiß ja überhaupt, weil es eben sinnvolle Korrelationen gibt. Aber eben auch keine Meta-Analysen zum Beispiel zur Stabilität der Intelligenz. Ja, das Verhalten ist wie gesagt eine Funktion der Situation und Konsequenzen aus der Vergangenheit auf ähnliche Verhaltensweisen. Der Königsweg der Verhaltenstheorie, das ist vielleicht noch ein bisschen was Neues, war die Verhaltensbeobachtung. Heute wählt man da eher andere Methoden, um das Verhalten zu beobachten. Unter anderem das Fear Survey Schedule, FSS, ist ein Fragebogen zur Messung von Dingen zur Erfahrung, die Angst auslösen. Oder auch die funktionale Verhaltensanalyse, das ist das wichtigste Instrument der Verhaltenstheorie, da wird es dann wieder wichtig. Da gibt es eine sogenannte Verhaltensgleichung, abgekürzt SORKC, also SORK. S steht für Stimulus, O für Organismus, R für Reaktion, K für Kontingenz und C für Konsequenz, also Englisch Konsequenz. S-Stimulus ist der Reiz, der auf die Person einwirkt, zum Beispiel ein Mitschüler, der ein anderes Kind mobbt. O-Organismus sind die körperlichen und psychischen Merkmale einer Person, zum Beispiel geringes Selbstvertrauen. R-Reaktion ist das zu erklärende Problemverhalten. K-Kontingenz ist die Regelmäßigkeit, mit der die Konsequenzen eintreten. Und C-Konsequenz die Reaktionen auf das Problem Verhalten, zum Beispiel positive oder negative Verstärkung. Also das ist eine Verhaltensgleichung, wie gesagt, die recht wichtig ist. Die funktionale Verhaltensanalyse, das wichtigste Instrument der Verhaltenstheorie. Auch das sollte man sich vermutlich merken. So viel zum verhaltenstheoretischen Ansatz. Wie gesagt, war auch ein bisschen Wiederholung. Eigenschaftstheoretiker sehen das Verhalten als Indikatoren für dahinterliegende Eigenschaften, als Signs. Die Verhaltenstheoretiker schlagen, ist ein Beispiel für ähnliche Verhaltensweisen von Aggressivität. Da geht es also eher um Samples. Auch das vielleicht eine sinnvolle Unterscheidung. Wie gesagt, Signs, Eigenschaftstheoretiker und Verhaltenstheoretiker Samples sehen also eher Beispiele für ähnliche Verhaltensweisen, während Eigenschaftstheoretiker sich auf die Indikatoren für Eigenschaften fixieren. Soweit zum SORK, zur Verhaltensgleichung. Dann kommt nochmal so ein bisschen Interaktionismus. Heute ist das weniger einflussreich. Ja, weil eben der Interaktionismus die Haupteffekte ignoriert, weil die Situation eben manchmal stärker auf das Verhalten wirkt, manchmal die Eigenschaften. Also es ist ja nicht immer so, dass da immer beides gleich einflussreich ist, sondern manchmal ist eben die Situation stärker auf das Verhalten, manchmal sind es die Eigenschaften. Also wie gesagt, heute ist das nicht mehr so einflussreich, dieser Aktionismus. Wir sind immer noch beim Thema Psychodiagnostik und beschäftigen uns jetzt noch so ein bisschen mit der gesellschaftlichen Relevanz der Psychodiagnostik. Natürlich ist es so, dass das Ganze einen wirtschaftlichen Nutzen hat. Und dass sich der Nutzen der Psychodiagnostik auch oft in einem Geldwert messen lässt. Also man hat da so ein bisschen die Beobachtung, dass diese Korrelationen, die sich da so ergeben, ziemlich gering ausfallen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Studierfähigkeit da ein R von 0,37 ausmacht, dann ist das natürlich gering mit einer Korrelation von 1. Das ist ja, wäre ja die perfekte Korrelation. Wenn man es aber mit anderen Bereichen vergleicht, dann ist eine solche Korrelation von 0,37 natürlich sehr, sehr hoch. Also da ist auch immer so ein bisschen der, wie gesagt, der wirtschaftliche Nutzen eben im Vordergrund, muss man eben auch dazu sagen. Ja, ein bisschen noch was Gesetzliches und Ethisches. Es gibt eine Normpyramide. Und natürlich auch rechtliche Bestimmungen für psychologische Diagnostik. Das fängt an mit dem Recht der Europäischen Gemeinschaft. Das hat natürlich dann Vorrang, definiert durch die Europäische Menschenrechtskonvention. Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens. Geht weiter mit dem Grundgesetz, Artikel 1, Schutz der Menschenwürde. Geht dann weiter mit einfachen Gesetzen, also Strafgesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch und so weiter. Und dann auch Rechtsverordnungen und weitere Rechtsnormen. Hat natürlich auch Konsequenzen für die Psychodiagnostik. Man darf keine herabsetzenden Formulierungen da in Gutachten zum Beispiel vornehmen. Sowas wie Idiot war früher zum Beispiel anerkannt. Natürlich hat man eine informelle Selbstbestimmung über die persönlichen Daten. Ja, man muss auf Zuverlässigkeit prüfen. Man hat eine Schweigepflicht unter Umständen, eine Offenbarungspflicht. All das ist durch das StGB geregelt. Und im StGB steht auch, dass das Verletzen von Privatgeheimnissen zu einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder auch zu einer Geldstrafe führt. Thema Schweigepflicht, das bezieht sich auf die ausgeübte Berufstätigkeit. Geheimnisse, die einem privat erzählt werden, sind natürlich nicht geschützt. Offenbaren heißt, dass man eine Person identifizieren kann. Das heißt, wenn man anonyme Daten weitergibt, ist das keine Offenbarung, nur wenn dann eben das Identifizieren einer Person möglich wird. Ja, die Weitergabe von Informationen, das erfordert natürlich Zustimmung. Bei Kindern muss man das natürlich dann ja abwägen mit der Schweigepflicht und dem Informationsrecht der Eltern. Berufspsychologen dürfen im Zivilgericht Aussagen verweigern. Im Strafprozess gilt das Verweigerungsrecht nur für Psychotherapeuten. Es gibt eine Offenbarungspflicht für alle Menschen. Das heißt, wer von bestimmten Straftaten erfährt und diese dann nicht offenbart, also Kenntnis darüber hat und diese nicht offenbart, kann eine Haftstrafe bekommen. Und genau, dann war hier auch noch ein bisschen die Rede von einfachen Gesetzen, also vom Betriebsverfassungsgesetz zum Beispiel, vom Personalfragebogen, der auch vom Betriebsrat zugestimmt werden muss. Zulässige Fragen sind rechtlich festgelegt, unzulässige müssen nicht beantwortet werden und die Auswertung muss an den Arbeitgeber weitergegeben werden, aber nicht die Einzelantworten. Es gibt dann so Beurteilungsgrundsätze, das sind allgemeine Grundsätze, nach denen alle Bewerber beurteilt werden müssen und sollen, und Auswahlrichtlinien, also Regeln, welche Voraussetzungen bei einem Bewerber vorliegen dürfen. Auch da muss der Betriebsrat zustimmen und natürlich dann ethische Richtlinien der deutschen Psychologie- oder Psychologenverbände, wenn es um die Erstellung von Gutachten und Untersuchungsberichten geht. Man hat eine Sorgfaltspflicht, man muss für Transparenz sorgen für die Adressaten, Einsichtnahme, man darf keine Gefälligkeitsgutachten erstellen und hat natürlich eine Verantwortung gegenüber den Klienten und muss da aufklären und einwilligen über alle Maßnahmen, beziehungsweise die Klienten müssen dann auch einwilligen. Und wenn es da zu Verstößen kommt gegen ethische Richtlinien, dann wird das Ganze vor ein Ehrengericht kommen, das wird dann eingeschaltet und man wird unter Umständen aus dem Berufsverband ausgeschlossen, aber nicht ja, aus dem Beruf selbst. Also es kommt nicht zu einem Berufsverbot, aber erstmal zu einem Ausschluss aus dem Berufsverband. Ja, die APA-Richtlinien, also von der APA, sind da strenger und detaillierter. Da gelten dann die internationalen Richtlinien eben. Und ja, so weit zum Thema Ethik. Da auch das ist natürlich wichtig und könnte eventuell in der Klausur dann zum Thema werden. Auch das sollte man also ein bisschen im Auge behalten. Genau. Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich jetzt hier an der Stelle abbreche. Ein bisschen was käme noch dran. Testtheoretische Grundlagen der Diagnostik zum Beispiel. Natürlich unsere Hauptgütekriterien, mit denen wir ja jedes Semester gefühlt konfrontiert werden. Das war jetzt hier noch ein bisschen genauer Thema, unter anderem mit Nebengütekriterien und so weiter. Das Testbeurteilungssystem wird dann auch eine Rolle spielen. Das heißt unter anderem dann mit der Frage, ja, wie denn Tests auch ausgewählt werden, welche Bestimmungen da existieren, wenn man denn Tests bewerten möchte und so weiter. Also wie man auch dann Testresultate interpretiert und so weiter. All das ist noch Thema. Ja, ich glaube, ich mache das in der nächsten Folge. Ich glaube, die Hauptgütekriterien ist ja auch was, was man schon einigermaßen kennen und wissen sollte. Hab da so ein bisschen Chunking betrieben. OIDA zum Beispiel, OIDA. Ist ja, glaube ich, bayerisch für Alter, wenn mich nicht alles täuscht. OIDA, Objektivität, Interpretationsobjektivität, Durchführungsobjektivität und Auswertungsobjektivität, also OIDA, ist dann zum Beispiel zur Objektivität zu nennen. Reliabilität, Rest in Peace, Taschenrechner. RIPTR, also Reliabilität, interne Konsistenz, Retest, Reliabilität und dann eben Paralleltest, Reliabilität und Testhalbierungsreliabilität. Ja, das sind so dämliche Eselsbrücken, mit denen ich mir das versucht habe zu merken. Und letzten Endes gibt es dann noch die Validität natürlich. WAKIG, also Validität, Augenscheinvalidität, Konstruktvalidität und letzten Endes noch Inhaltsvalidität und Kriteriumsvalidität. Ja, ich glaube, ich werde das in der nächsten Folge noch ein bisschen ausführen, was das alles ist. Wie gesagt, ist ja auch größtenteils eine Wiederholung, weil wir das ja auch schon öfters hatten in verschiedenen Kontexten. Genau, das soll es in der Hinsicht erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin mir dessen bewusst, dass es natürlich wahrscheinlich schwierig war zu folgen, weil natürlich auch sehr viel Unterschiedliches hier jetzt Thema war. Es ging um Offenbarungspflicht, es ging um gesetzliche Rahmenbedingungen, es ging um die Relevanz der Psychodiagnostik, es ging um Verhaltenstheorie, um Verhaltensgleichung, Sorg, Stichwort. Es ging um Anwendungsgebiete, um Verhaltensdiagnostik, darum, wie man Dimensionen von Diagnostik unterscheiden kann, um Selektion und Modifikation, darum, was Psychodiagnostik überhaupt ist. Es ging um Perioden der Psychodiagnostik, also um die erste und zweite Periode, also um geschichtliche Aspekte. Das ist eben bei KI2 relevant gewesen. Wir haben uns mit kulturpsychologischen Ansätzen und evolutionspsychologischen Ansätzen beschäftigt, um Unterschiede, Bekräftigungstheorie und so weiter. Und unter anderem auch um Cohen's D, um Unterschiede zu beschreiben. Wir haben uns mit ja, der Entwicklung von Unterschieden erstmal beschäftigt, davor dann auch mit Michels sozial-kognitiver Persönlichkeitstheorie und dem kognitiv-affektiven Verarbeitungssystem, CAPS genannt. Dispositionismus haben wir ja erwähnt, Interaktionismus und Personismus. Natürlich auch der Situationismus. Ja, das soll es erstmal gewesen sein, würde ich sagen. Da seid ihr erstmal bedient. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund, kommt gut durch diese verrückte Zeit. Würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Macht's gut, ciao und tschüss.